Hi, my name's Charles Cecil. Welcome to the Adventure Treff podcast.
Adventure Treff,
der Podcast.
Ihr hört den Adventure Treff Podcast von der Gamescom in Köln.
Ja, hallo zusammen, hier wieder der Adventure-Treff aus Köln von der Gamescom. Ich bin der Basti.
Ich bin das Jan.
Und ich bin der Axel Kote.
Und der Hans ist auch da.
Hallo.
Und der Michael. Michael ist ein bisschen stumm gerade aktuell.
Ja.
Vielleicht will er will nicht so viel reden heute, vielleicht will er morgen reden.
Mal gucken.
Schauen wir mal. Apropos gucken, wir haben uns Spiele angeguckt.
Dafür waren wir da.
Ja. Und darüber werden wir jetzt berichten. Und mit was fangen wir an?
Wir fangen aber mit Amazon, das wir auf der Gamescom gesehen haben, als erstes heute Morgen. Und das ein Remake ist von dem gleichnamigen Spiel Amazon von 1999, was das erste große Spiel von Benoit Sokal war. Quasi Vorläufer zu Siberia und spielt, glaube ich, auch im selben Universum. Mhm. Also ist nicht nur...
Es gibt Anspielungen, tatsächlich, habe ich gelernt, in Siberia auf Amazon und umgekehrt.
Ja, es ist nicht nur Vibes, es ist tatsächlich dasselbe Universum. Und das fand ich, sah echt gut aus. Also ich war ein bisschen überrascht, als sie vor ein paar Monaten angekündigt haben, dass Amazon wieder neu gemacht wird. Und heute haben wir es gesehen, in Bewegung, live. Und es macht richtig Spaß, finde ich.
Und es ist komplett von Grund auf neu, also natürlich schon basiert auf dem Originalspiel, aber es ist alles neu erstellt worden. Ich glaube, so ein paar Mini-Sachen haben sie irgendwie hochskaliert oder übernommen, aber nur so irgendwelche.
Ja, die haben irgendwas aus dem Hauptmenü oder sowas.
Ich glaube auch so eine Karte oder irgendwas, weiß nicht, aber im Prinzip, also wenig zumindest. Also es ist wirklich komplett nachgebaut mit top moderner Grafik.
Ja, ich glaube, die haben einige Zeichnungen von Sokal im Spiel. Und die sind natürlich dann neu hochauflösend eingescannt. Aber ja, ist alles neu gemacht. Die Handlung ist weitestgehend dieselbe. Ist jetzt keine Veränderung des Spiels, aber ist komplett neu gebaut.
Und es gibt mehr Tipps, habe ich gelernt, weil das Originalspiel, ich habe es nicht gespielt, wohl auch recht schwer ist. Also ein bisschen mehr Tipps soll es geben. Ein bisschen zugänglicher. Und es gibt auch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, so ein bisschen mehr Sachen über die Welt von Amazon.
Mehr Lore.
Mehr Lore, würde man sagen, genau. Aber quasi es ist nicht jetzt kein anderes Gameplay, es sind die Originalrätsel.
Genau, und ein paar zusätzliche Charaktere haben sie, glaube ich, auch eingebaut oder ein, zwei. Also nicht jetzt großartig was verändert, aber dass ein bisschen mehr Leben in der Geschichte ist.
Was ich spannend fand, war, dass spielerisch sie beim knotenbasierten oder wegpunktbasierten Navigieren geblieben sind, wie das damals halt war. Sieht man heute ganz wenig noch, weil in Echtzeit-3D-Umgebung kann man ja eigentlich frei rumlaufen.
Das ist ja auch Echtzeit-3D, ne?
Ist alles Echtzeit.
Ja. Man kann aber auch nicht umschalten, also man muss es in diesen 360-Grad-Views machen.
Ich habe nicht in die Optionen geschaut, aber ich glaube, das ist schon so designt, dass das...
Ja, das hat der Entwickler auch gesagt, dass sie das beibehalten haben.
Finde ich ganz schön, weil so aus Retro-Sicht freut man sich ja irgendwie, sich an das mal zurückzuerinnern.
Ja, ich fand es halt atmosphärisch super gut funktioniert. Die Grafik ist sehr schön, die Musik ist sehr schön. Man hat Enon Sur wieder dabei, der Siberia die Musik gemacht hat. Nicht damals das Original Amazon.
Genau, also sie haben neuen Soundtrack sozusagen.
Ja, und spielerisch sehr gemütlich, sehr atmosphärisch. Fand ich super.
Wann kommt's raus?
In den nächsten paar Monaten.
Ich glaube im September schon.
Im September schon?
Ich glaube auch, ja. Ich kann es leider nicht genau sagen. Ich kann sagen, für was es rauskommt. PC, Xbox Series und PS5. Ich meine aber auch, dass es schon sehr bald kommen soll.
Ja.
Genau, zum 25-jährigen Jubiläum haben sie gesagt. Kann ich jetzt nicht nachprüfen.
Ja, also gerade wer Siberia mochte und das vielleicht damals noch nicht mitgenommen hat, auf jeden Fall ein heißer Tipp, glaube ich.
Das kann man sich mal im Knopf behalten. Apropos Knopf, der Button Man, das ist ein Spiel, das wir uns ebenfalls angeschaut haben, beziehungsweise ich glaube, Axel hat es angeschaut.
Ich habe es mir angeschaut, genau. Die anderen waren unterwegs. Ich war in der Publikumshalle in Halle 10 Und da gibt es da im Indie-Bereich das Button Man. Das hat sein Leben als klassisches Point-and-Click-Adventure angefangen. Und das haben sie aber in meinem Ansicht leider etwas zu einem Hybridspiel gemacht mit ein paar Action-Kämpfen, Faustkämpfen à la Final Fight, wenn ihr das kennt oder so.
Also, oder à la Indiana Jones?
Ja, wobei nicht 1:1, einer gegen einen, sondern halt wirklich gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Also mehr so Scrolling, Beat'em Up.
Mhm. Also schon ein bisschen Button-Smashing.
Genau, mit direkter Kontrolle, auch im Adventure-Part, beziehungsweise tatsächlich sind die meisten Kämpfe sogar zu umgehen. Allerdings nur die meisten, ein paar muss man wohl bestreiten. Aber die seien dann auch nicht so schwer, dass man die tatsächlich verliert. Also, gut, dann frage ich mich natürlich, warum sie überhaupt drin sind. Aber gut.
Verkauft sich vielleicht besser, wer weiß.
Ich weiß es nicht. Es ist natürlich die Aussage des Entwicklers. Das Spiel ist noch recht früh. Das ist im Pre-Alpha-Stadium. Es ist mir auch dann abgestürzt, während ich gespielt habe. Und man sieht schon noch, dass es eigentlich für das Point-and-Click-Interface ausgelegt war. Und da müssen sie noch einiges dran machen. Das Besondere an Button Man ist eigentlich, die grafische Darstellung, das ist in Comic Panels dargestellt. Also man läuft einfach mit der Figur in so Comic-Bildern herum. Und das macht eigentlich einen sehr schönen Eindruck. Also die sind nicht ganz so, von den Farben nicht ganz so intensiv.
Saturiert.
Saturiert.
Fremdwort im Adventure-Podcast, damit ihr auch was lernt. Vor.
Ja. Genau, sondern eher so klassische ältere Comics, nicht so moderne, hoch mit vielen tausend Farben, sondern eher so klassisch, was zu der Geschichte passt. Die spielt nämlich in den 1920ern während der Prohibition in Kanada. Und da spielt man den Bruce McKenzie heißt er, glaube ich, einen Enforcer von der Mafia, also so ein Typ, der für Ordnung sorgt im Namen der Mafia und schneide ich da raus.
Nee, wird nicht so
ausgestattet. Lustig.
Genau, und der ist seit längerer Zeit mal wieder in der Stadt. Der war, ich weiß, das habe ich nicht ganz mitgekriegt, irgendwie Außenlandsaufenthalt oder so.
Kommt es auch für Steam Deck?
Nein. Auf jeden Fall geht man da durch die Stadt und redet mit den Charakteren und muss diverse Probleme der Bewohner lösen, um dass die ihm dann wieder helfen, um dann irgendein Mysterium aufzuklären. So genau habe ich nicht mitgekriegt, was letztendlich die Story ist am Ende. Es soll dazu auch Comics geben und Spiel, und Teile der Geschichte werden im Comic erklärt und Teile im Spiel. Und
wie das so ist bei Indie-Developern, die ja viel vorhaben.
Genau.
Aber ihr könnt das ja auch alle selber angucken in der Halle 10.
Genau, ihr könnt es selber angucken, selber anspielen.
Und hoffen, dass das Spiel dann nicht abstürzt. Bei mir sind die Spiele ja nur abgestürzt, wenn sie unter anderem gecrackt waren. Apropos Cracks. Crackernut haben wir uns noch angeschaut. Was war das für ein Spiel, Jan? Das war ja auch in der Halle 10.2, glaube ich, war das.
Die Überleitungen heute sind wieder on point.
Lustig.
Folge 1. Noch können wir.
Noch können wir.
Noch können wir.
Wenn das noch können wir ist, was ist dann wir können?
Das ist, jeder, der die Podcasts hört, der weiß das.
Ja.
Ab Freitag wird's. Wir freuen uns alle auf euch am Freitag. Vielleicht podcasten wir wieder gemeinsam.
Ja.
Dann muss das die Community übernehmen, was wir alles falsch bauen. Oder Quark machen. So, also, Crackernuts.
Crackernuts. Wir gehen ins Reich der Märchen, aber auf Schottisch. Das ist ein schottisches Team, das ist ein schottisches Märchen, das ich vorher nicht kannte, namens Crackernuts verspielt. Und darum geht's um, wir sind eine Person, die hat ihren Kopf mit einer Ziege ausgetauscht bekommen und wir haben jetzt einen Ziegenkopf und wir laufen rum mit dem alten Kopf, glaube ich, und gehen zu einer Hexe, die hoffentlich uns wieder so verzaubern kann, dass wir unseren Kopf zurückbekommen. Und das funktioniert aber erstmal nicht mehr. Vielleicht dann hinterher doch. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie das Märchen ausgeht. Was besonders ist an dem Spiel, glaube ich, ist, dass das Echtzeit 3D ist. Das hat man aber hergestellt, indem man erst Puppen gebaut hat und Szenen gebaut hat und die dann 3D gescannt hat. Und die hat man dann in das Spiel eingebaut, wo man dann drin rumlaufen kann und als klassisches Adventure im Grunde sieht spielerisch erstmal sehr simpel aus. Aber man sammelt Holz ein, man macht dann Feuer daraus, man muss Sachen finden in diesem Haus und das fand ich sehr spannend.
Hatte eine coole Atmosphäre. Ich habe dir ein bisschen über die Schulter geguckt. Was ich gehört habe, auch eine ganz coole Sprachausgabe.
Schottische Sprachausgabe ist immer, da bin ich sofort mit dabei.
Hatten wir das letzte Mal, glaube ich, bei diesem...
Still Wakes the Deep.
Still Wakes the Deep, genau. Ja, richtig, genau. Irgendwie, das hat immer was. Und die Zwischensequenzen sind auch mit Motion Capturing aufgenommen, also mit richtigen Schauspielern. Und sehen auch wirklich sehr cool aus. Also für einen Indie-Titel irgendwie, klar, sehr unique, weil das halt eben so... Teilweise Stop-Motion, teilweise praktisch übernommen von einem richtigen Schauspieler, also ganz flüssig dann irgendwie auch wieder. Mhm. Das hat einen ganz eigenartigen oder speziellen Look und das fand ich sehr erfrischend, da mal so was anderes zu haben.
Ja, ist ein ganz kleines Team, glaube ich, in Schottland. Ein klarer Indie, aber dann die Animationen und die Sprachausgabe vor allem waren echt top.
Man hatte da in dem Spiel, habe ich richtig verstanden, praktisch irgendwie einen alten Kopf auf oder irgend sowas von irgendwie, was war das nochmal?
Von einer Ziege?
So einen alten Kopf von der Ziege mit so ganz alten Haaren und von den alten Haaren geht es zu dem Young Hair. nämlich Private Eye, der Young Hair, aber mit E, nicht mit A.
Der junge
R. Wird noch. Wir arbeiten dran. Das haben wir uns angeschaut im Businessbereich bei Neom. Und wer sagt Neom, habe ich schon mal gehört. Das ist diese verrückte Retortenstadt aus Saudi-Arabien, wo die Line gebaut wird. Und die machen einfach alles.
Die machen eine 500 Milliarden Stadt in Saudi-Arabien und machen aber auch kleine Indie-Spiele.
Machen auch kleine Indie-Spiele. Wir haben gelernt heute, Neom allein, die Stadt ist so groß wie Belgien. Da kann sich die belgische Games-Industrie warm anziehen. Genau, und die machen auch Indie-Spiele und waren damit Indie-Developern, die finanziert worden sind, mit einem Accelerator-Programm Indie-Spiele zu machen. Und unter anderem Private Eye, der Young Hair. Und was ging's da? Axel, du hast es ein bisschen angespielt. Wie war dein Eindruck? Okay, das war der Eindruck von Axel.
Es ist, glaube ich, ein Murder Mystery. Klassisch. Leiche. Was ist passiert? Dinnerparty, 8 Leute oder so. Ich weiß nicht, viele. Und man spricht mit denen und versucht rauszukriegen, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und wer war es und warum. Und was sie sagen in ihrem Flyer ist, dass sie so eine Mischung sind aus Disco Elysium und Return of the Obra Dinn.
Ist es das? Ich habe alle leider nicht gespielt. Ich glaube, Disco Elysium hast du auf alle Fälle gespielt, Jan, bei dem Axel weiß ich es nicht.
Das habe ich nicht gespielt. Nee. Ich habe Obra Dinn gespielt.
Okay. Ja, ich glaube, mit den Vorbildern verheben sie sich ein bisschen. Der Obra Dinn-Teil ist, glaube ich, weil man im Spiel so Rückblenden sich anschauen kann. Man redet dann mit den Leuten und dann kann man aber eine Rückblende anschauen, wo man halt so in dieser Szene drinsteht, was damals passiert ist. Und dann muss man so die Schlussfolgerung ziehen. Stimmt das, was der da gesagt hat? Oder lügt der? Wo der Brief liegt hier, aber nicht da? Wie kann das denn sein?
Ja, den Part habe ich ehrlich gesagt, ich habe das gespielt, ich habe den Part ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden.
Das heißt aber ja nichts.
Aber das heißt nichts, genau. Es war ein bisschen schlecht erklärt in dem Moment, aber ja.
Ja, wo Disco Elysium herkommt, weiß ich nicht ganz. Ich erwarte eigentlich nicht von einem saudi-arabischen Murder Mystery jetzt große Aussagen über den Klassenkampf.
Eher weniger, ja.
Man weiß ja nicht. Also, den Vergleich habe ich bisher nicht gesehen, aber wer weiß, was da noch so passiert.
Wie steuert man das Spiel? Also,
das ist direkte Steuerung in 3D, in
Third Person. Klassisch WASD
quasi. WASD, genau. Technisch ist es noch sehr early, würde ich sagen. Also, die Figuren haben noch keine Sprachanimation zum Beispiel und es wirkt alles noch ein bisschen sehr einfach. Nenne ich es mal so.
Ja, wir wissen ja, wie das ist so aus dem Nahen Osten mit Spielen, dass die sehen wir immer auf der Gamescom, aber ob sie dann Release im Westen schaffen und auf Englisch rauskommen, weiß man noch nicht so genau.
Aber es hat schon eine Steam-Page. Man kann schon Wishlisten.
Ah, ja. Ja, ich glaube, die bringen das schon raus. Mhm. Das kommt schon.
Ja, wer ein Fan ist von detektivartigen Spielen, so mit diesem klassischen, ich betrachte mir die Situation aus der Perspektive von einem anderen Charakter und tauche da mal ein. Wer sowas cool findet, kann sich das ja mal angucken. Ja. Aber ist natürlich jetzt nicht AAA.
Immer im Blick. Wir haben auch noch frühe Versionen gespielt, das kommt ja erst nächstes Jahr raus. Ja. Von daher, mal schauen, was da noch kommt.
Ja. Müssen mal gucken, was das Spiel am Ende genau bedeutet. Da muss man der Bedeutung folgen. Und deswegen haben wir danach Follow the Meaning gespielt.
Genau. Follow the Meaning. Das hast du auch gespielt, oder?
Nee. Habe ich nicht gesehen.
Ah, hast du nicht gesehen?
Ich auch nicht. Bist du dir sicher, hast du es nicht nur eingebildet? Ich gebe zu, ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht gespielt.
Okay, ja,
ich kenne den Trailer. Sieht ganz cool aus. Ist, glaube ich, so ein bisschen melancholisch irgendwie. Es geht um irgendjemand, der eine Zeitung liest. Mehr weiß ich nicht.
Ist melancholisch. Die Optik ist so Buntstiftzeichnung im Grunde. Das Ganze sieht wie so Buntstift gezeichnet aus. Ist auch, sieht aber hübsch aus. Also sehr stimmig. Man ist im Grunde Point and Click. Man klickt immer auf was, dann läuft er aber nicht dahin, ist nicht dahin animiert, sondern der taucht dann da auf und macht dann auch eine Aktion. Also ein Hybrid-Point-and-Click First-Person-Geschichte. Das Spiel geht darum, dass es in diesem Dorf, in dem man wohnt, da gibt es eine große Mauer und hinter der Mauer ist irgendwie so unklar, was da ist. Da ist ein Krankenhaus, was da gibt. Und es gibt so eine Zeichnung, das sieht aus wie so ein Bunker und es gibt so Geschichten darüber, was in dem Krankenhaus passiert, ist aber nicht so ganz klar. Und das ist alles so ein bisschen düstere Untertöne, die halt nicht so ganz nach vorne kommen, aber ist schon, trotz der Buntstiftoptik, glaube ich, richtet sich das nicht an Kinder.
Okay.
Also ich weiß nicht, was passiert, wenn man dann durch die auf der anderen Seite von der Mauer rauskommt und in das Krankenhaus geht. Spielerisch, also ganz klassische Inventarrätsel. Man sammelt dann irgendwie ein Schild auf und muss dann das Schild benutzen, um dann so seinen Schatten so zu verändern, dass der Hut aussieht, als wäre es ein flacher Hut. Und dann kommt man da in den Raum rein, wo halt nur flache Hüter rein dürfen. Und es ist so also ein bisschen merkwürdig, aber es ist eigentlich ganz cool.
Lass mal irgendwas Näheres, wann es rauskommt, für welche Plattform irgendwie so, hast du irgendwelche Fakten dazu noch?
Ist, glaube ich, reines PC-Spiel aktuell. Ist ein ganz kleines Team, sind nur zwei Brüder, die daran arbeiten. Von daher bringen wir es erstmal als kleines quasi erst Projekt raus. Finde ich ganz gut, weil die sich nicht überheben. Das ist, die sah aus, ein kleines Spiel. Und wir bringen das jetzt in den nächsten Monaten, glaube ich, raus. Jetzt nicht sofort, aber vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und dann schauen wir mal, wo es von da weitergeht.
Look sah ganz cool aus.
Ja.
Kann man auch in der Halle 10 2 anspielen, in der Indie-Arena, war das, glaube ich.
Mhm.
Und Jan, ich weiß, was auf der anderen Seite der Mauer ist. Ein Apartment.
Ein Apartment? Wo steht das Apartment denn?
Ja, in Berlin natürlich. An der Berliner Mauer.
Ja, ist ja eine Mauer.
Und auch ganz buntstiftartig.
Die haben ja, in anderen Städten haben ja keine Mauern. Sowas gibt es da nicht.
Das gibt es nur in Berlin.
Ja.
Genau, und deswegen haben wir uns dann danach das Berlin Apartment von BTF angeschaut. Kennen einige vielleicht noch von Drüberbrook. Oder auch den Neo Magazin Royale Adventure, Pixel Adventure spielen.
Bild-Tonfabrik,
also praktisch die Games-Firma von der Jan Böhmermann-Sendung, die aber auch ganz reguläre Spiele machen und ich glaube, damit 3 Titeln jetzt am Start waren. Und eins davon war eben Berlin Apartment, das auch in so einem, jetzt nicht Buntstift-Look, aber in einem sehr saturierten, klaren, ja, so, wie würde man sagen, so Visual Novel-artig, so Visual Novel-buchartigen Look unterwegs ist, aber in 3D, auch mit Echtzeit-3D, also man steuert mit WASD durch ein Berliner Apartment, das man besucht in verschiedenen Zeitepochen, wo man immer zwischen verschiedenen Zeitepochen und verschiedenen Ereignissen hin und her springt und das eben auch an der Berliner Mauer steht. Und schlüpft da, glaube ich, habe nur einen Teil gespielt, auch in verschiedene Rollen dann aber quasi auch, ne? Also wer gerade in diesem Apartment lebt, oder?
Ja, genau. Also ich hatte so eine Szene gespielt, da war die Mauer auf jeden Fall schon gestanden. Da kam
das durchs... war 89, da ist sie schon fast wieder nicht mehr
gestanden. Okay, richtig, 89. Das war, und da kam plötzlich ein Papierflieger durchs Fenster geflogen von der Westseite. Also das Apartment steht auf der Ostseite. Und dann war die Aufgabe, selber einen Papierflieger zu basteln und dann wieder zurückzuwerfen. Und dann war die Szene eigentlich schon wieder vorbei. Also es ging sehr schnell. Ich glaube, da hätte man aber auch noch mehr machen können, weil da stand noch eine Telefonnummer drauf auf dem Flieger und so.
Ich habe auch schon angefangen, das Tic-Tac-Toe-Spiel auf dem Flieger.
Genau, also wahrscheinlich war das jetzt nur für die Demo so kurz oder das Spiel springt immer wieder hin und her. Das war mir jetzt nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall, das, was ich da gespielt habe, das war durchaus ansprechend.
Ich glaube, er sagte, wenn man dieses Kapitel voll spielt, dann ist es so um die 40 Minuten.
Mhm. Also es springt jetzt nicht so schnell dann immer hin und her. Ja. Das war etwas verwirrend. Dann habe ich den Flieger zurückgeworfen. Das war auch so ein bisschen eine Geschicklichkeitseinlage, wo man mit der Maus die Flugbahn des Fliegers etwas bestimmen sollte, dass das dann auch an dem Fenster ankommt, wo es herkam. Genau.
Ja, die zwei Zeitepochen, die man so im Spiel sieht, sind im Grunde 1989, die kurz vor der Wiedervereinigung, kurz vor dem Mauerfall, und dann in den 30ern die Nazis.
Ich glaube, 1933 war das andere, da spielt man einen alten Mann, der hat zumindest, glaube ich, einen Stock.
Mhm.
Genau, der ist dann auch sehr langsam unterwegs, war ein bisschen anstrengend.
So ein Fotograf oder Filmemacher oder sowas, bei dem irgendwie auch das Kino, das ihm, glaube ich, gehört oder irgendwie so, dass dann irgendwie in Flammen aufgeht. Man taucht auch immer wieder mal seine Gedanken ein dazu.
Ja. Und ich glaube, der wollte den Koffer packen und fliehen. Da,
genau, ich glaube, die Nazis kommen gerade, glaube ich, irgendwie so. War das nicht irgendwie sowas? Bin mir nicht mehr sicher. Ich bin auch nur eingestiegen dann ins Spiel irgendwann. Aber man hatte mal so Rückblenden auch. Und die Rückblenden, die haben auch verschiedene Looks. Also der Look verändert sich auch wieder mal so ein bisschen. Es bleibt zwar in diesem gezeichneten 3D-Stil, aber zum Beispiel, wenn man dann in die Vergangenheit eintaucht, wo er sich erinnert daran, wie das Kino abbrennt oder halt angezündet wird, dann ist das Ganze so ein Schwarz-Weiß-Look, wie so ein Schwarz-Weiß-Film aus der Zeit. Und die Einblendungen sind auch so Stummfilm-Tafel-Einblendungen plötzlich und nicht mehr klassische Sprechkästchen zum Beispiel. Also die machen auch, visuell ist das irgendwie eigentlich ganz cool.
Ja.
Sieht irgendwie ganz cool aus. Ist, glaube ich, recht linear. Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass man groß explorativ irgendwie die ganze Welt erforscht, sondern halt wirklich immer in diesem Apartment unterwegs ist und einfach Aufgaben löst. Aber, also jetzt kein Walking Sim, aber es ist irgendwo zwischen Walking Sim und non-linearem Adventure. Eher.
Ja, also wir haben schon auch ein Logikrätsel gesehen, aber mein Eindruck war auch, dass man es hauptsächlich spielt wegen der Erzählung, wegen der Geschichte, wegen der Reise durch deutsche Geschichte im Grunde und nicht so sehr wegen den eigentlichen Rätseln.
Soll erscheinen für PC, Xbox und PlayStation. Wann? Ich glaube nächstes Jahr irgendwann. Genau, im Monat weiß ich nicht mehr genau.
Ja, nächstes Jahr, nicht dieses Jahr.
Genau. Gibt ja einige, die behaupten, das mit der Mauer war nur ein Mythos. Und das ist gar nicht passiert. Und deswegen haben wir uns danach Urban Myth angeschaut, wo es aber im Prinzip auch um eine Auflösung geht. Aber nicht der Mauer, sondern um etwas anderes. Und deswegen heißt der ganze Titel etwas sperrig. Urban Myth Dissolution Center. Ein Titel aus Japan von... Ich habe nicht mal die Firma gemerkt, Shueisha Games, glaube ich, heißt der Publisher, die japanische Spiele in den Westen bringen wollen. Und da waren wir zu Besuch.
Ja, bei zwei Opus-Spiele, wo wir schon mal drüber berichtet haben und wo wir gleich noch zu kommen.
Ja.
Das hieß Myth Dissolution Center. Und es ist weird.
Das Spiel ist weird?
Ja. Yeah.
Ja, aber es ist eigentlich, ich fand es auch ganz cool. Also
es ist auch sehr cool,
ja,
auch sehr weird.
Es ist sehr weird. Aber deswegen passt es ja auch zu uns.
Ja, genau.
Wir dingen ja weirde Spiele. Man ist irgendwie ein Mädchen, das, ich bin mir nicht mehr sicher, wird man in einen Unfall verwickelt? Ich habe gar nicht so, wie passiert das, dass man plötzlich, man bekommt irgendeine Brille aufgesetzt, glaube ich, und kann plötzlich irgendwie Geister sehen. Wie war das?
Genau, also irgendwie hat man so eine übernatürliche Fähigkeit, glaubt man. Und deswegen geht man zu diesem Zentrum, was einen halt untersuchen soll, um rauszukriegen, was ist jetzt los mit einem. Hat man tatsächlich übersinnliche Fähigkeiten oder bildet man sich das nur ein? Und da sind die halt Experten drin. Und dann kriegt man eben diese Brille aufgesetzt und die Brille macht halt diese Ideen, die man so hat, deutlich klarer. Und plötzlich sieht man Geister und dann ist klar, also man hat die Begabung der Clairvoyance, also Hellseherigkeit. Man sieht eben nicht Geister von Toten, sondern Schemen von Leuten, die da früher mal waren oder sowas. Und dann will man sich erstmal setzen.
Und das ist keine gute Idee.
Ja, und dann setzt man sich gerade so auf den Stuhl und dann piekt irgendwie was und dann steht man wieder auf. Und dann stellt sich raus, der Stuhl war mit einem Todesfluch belegt.
Aber der stand einladend da. Ich habe mich dann gefragt. Er stand einfach im Spiegel rum.
Und dann sagt der Direktor von dem Institut, der einen da gerade untersucht, ach, das ist aber nachlässig von mir, dass ich da den Stuhl so rumstehen lasse. Und da muss man halt rauskriegen, was das jetzt für ein Todesfluch ist und wie man den rückgängig macht. Und sucht halt in diesem Regal rum und dabei werden halt so die Spielmechaniken vorgestellt und eingeführt. Und es ist halt nicht so, dass es ein reiner Virtual Novel ist, sondern es sind tatsächlich Rätselmechaniken drin, erinnert an Ace Attorney Serie, erinnert an 999, glaube ich, hast du gesagt.
Ein bisschen, ja, genau. Ich habe ein bisschen an Ghost Trick gedacht, aber das ist noch nicht mehr puzzleartig, aber da gibt es ja auch immer so diese. Ich glaube, man kann immer umschalten, oder? Zwischen den Ebenen. Ich bin mir nicht sicher, kann man die Brille auf und abziehen?
Man kann die Brille auf und abziehen.
Ja, genau. Also man sieht dann auch die verschiedenen Ebenen irgendwie und spielt das aber auch Sidescroller-mäßig, so links und rechts, aber in Third Person. Pixel-Look. Aber halt auch japanischer Pixel-Look, also ein bisschen Anime, Manga-Style.
Ja, sieht sehr gut aus, finde ich.
Aber sehr, cool sehr, aus,
genau. sehr grob gepixelt.
Aber coole Animationen, coole Musik. Animation,
ja.
Es gibt so eine Hypothesenmechanik, die dann wieder so ein bisschen eher so an, vielleicht eher so dann tatsächlich an Miles Edgeworth erinnert, zu dem wir heute auch noch kommen, wo man dann quasi eine Hypothese aufstellen muss, indem man Wörter zusammenbaut und oder einen Satz bildet quasi, so lückentextmäßig.
Genau, man muss so lückentextmäßig einen Satz zusammenklicken und wenn er dann Sinn ergibt, dann geht's weiter und sonst muss man halt nochmal probieren, nehme
ich
an.
Ich habe nur zugeschaut, aber ich fand es irgendwie ganz cool. Also ein ganz anderes Spiel, hat klar japanische Vibes, hat wohl da auch eine große Fanbase und das kommt in den Westen auch auf Deutsch, erstaunlicherweise.
Deutsche Untertitel, ja.
Mit deutscher Untertitel.
Ist keine Sprachausgabe.
Genau, klassisch Tickertext. Natürlich nichts für Leute, die gerne viel lesen. Das ist in Japan ja immer so ein Thema. Also man muss schon viel klicken und lesen. Aber es ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich soweit.
Ja.
Also bin gespannt, wie das Spiel nachher weitergeht und welche Höhepunkte uns da noch erwarten. Apropos Höhepunkte, wir haben auch noch einen Prison Peak, also auch irgendeinen Gipfel erklommen, nämlich bei der Opus-Geschichte. Die Überleitung war wirklich mies. War auch schnell überlegt.
Prison Break.
Prison Break? Oh. Prison Peak.
Prison Peak? Dann habe ich das.
Ich google jetzt mal und währenddessen kannst du erzählen, was Prison Peak oder Prison Break ist und dann müssen wir uns instant eine neue Überleitung überlegen.
zu Prison. Haben wir gar nicht so viel gesehen.
Prison Peak.
Ah, Prison Peak, okay.
Ja, genau. Weil es geht auch um irgendeinen.
Vielleicht habe ich zuerst Prison Break gelesen.
Ja, ich habe hab mich angekündigt mit, wir interessieren uns für Prison Break. Und dann ist mir erst aufgefallen, unterwegs, das ist Prison Peak.
Prison.
Also auch ein Titel, den wir, also ich nicht kannte, aber es ist eine komplette Reihe scheinbar. Es ist der vierte Teil schon. Und obwohl auch ein größerer Titel in Japan. Ich weiß nicht, ob.
Ich glaube, die heißen alle Opus, aber ich glaube, das ist einfach der gleiche Entwickler, aber unabhängige Spiele. Genau. Das ist nicht eine Geschichte, die durchgeht.
Da haben wir nur einen Trailer gesehen. Also wir wissen vom Spiel eigentlich relativ wenig. Den Trailer kann man auch online schon angucken. Wir haben ihn auch verlinkt bei uns am Twitter. Vielleicht kann man auch später noch hochladen. Wir wissen nicht genau, wie das Spiel funktioniert. Es geht wohl irgendwie um die Freundschaft von einem Fotografen und auch einem Mädchen oder irgendwie so. Und man selber ist irgendwie Fotograf und hat auch ein Fotoapparat. Das war eines der Kern-Gameplay-Elemente. Also man fotografiert Sachen. Und mit dem wird auch die Geschichte weitergetrieben. Es hat so einen recht coolen Look. Viel 3D, sehr cineastisch. Wie das Gameplay ist, deswegen wissen wir nicht. Keine Ahnung, ob man das nachher. Sie haben uns auch nicht verraten, noch nicht mal, ob es in Ego-Perspektive spielt oder nicht. Aber dazu können sie leider nichts sagen. Aber der Trailer zeigt da schon ganz cool, wo die Reise hingeht. Auch so ein bisschen cozy Atmosphäre, ein bisschen melancholisch. Ich hatte manchmal so ein bisschen Life is Strange Assoziation, natürlich jetzt vom Look und so ein bisschen anders, aber also diese melancholische Stimmung von was ist das Leben eigentlich und auf was kommt es eigentlich an. Die Atmosphäre sah ganz cool aus, mehr können wir glaube ich eh nicht sagen, weil wir nicht mehr gesehen haben. Aber sehr nette Entwickler und ja, könnte ein spannender Titel sein. Werden wir mal verfolgen, mal gucken, wie es aussieht. Ja. Wenn man mehr dazu erfahren kann.
Michael, willst du auch mal was sagen? Scheinbar nicht, okay.
Welchem Stand? Square Enix? War das Square Enix?
Capcom.
Ja, wir sind einige Meilen gegangen, um bis zum Capcom-Stand zu kommen, weil es war eine weite Distanz von der Halle bis zum Capcom-Stand.
Und dann stand da eine riesige Schlange.
Eine meilenlange Schlange bei Capcom, aber keine Schlange stand bei Miles Edgeworth.
Ja, alle haben sich nur für sowas anderes interessiert. Ich weiß gar nicht, für was die sich interessiert.
Ich weiß, wir haben es auch nicht. Wir kamen an und es hieß schon so, bei zu Capcom müsst ihr nicht gehen, weil da ist alles voll. Und dachte, ah, scheiße. Weil wir sind da hingegangen, weil wir hatten keinen Termin in der Pressehalle oder im Businessbereich. Und wir dachten, dann spielen wir es im Besucherbereich an.
Sind nicht wichtig genug dafür.
Und sind leider nicht wichtig genug dafür, obwohl alte Bekannte PR machen bei Capcom. Genau. Ja, Sauerei, was soll das, Klaas? Denk mal an uns. Und hätte er mal an uns gedacht, dann wäre das nicht passiert, was heute passiert ist bei Capcom, weil der ganze Stand von Capcom war voll mit Leuten, die Stunden gewartet haben. Und an dem Stand von Miles Edgeworth, dem Spin-off der Ace Attorney-Reihe, war die Wartezeit
null.
Weil es war niemand da, bis wir kamen natürlich.
Ja.
Und dann waren auch Leute da. Deswegen macht es Sinn, mit Adventure-Treff zu spielen.
Da haben Leute plötzlich gesehen, ach, da ist ja auch ein Spiel.
Ja, und jetzt, wo ihr das wisst, wenn ihr in der Gamescom seid, Halle 9, Miles Edgeworth anspielbar, ein bisschen versteckt, aber vielleicht keine so lange Wartezeit. Um was geht's? Miles Edgeworth ist ein Spin-off eben der Ace Attorney-Reihe. Das kennen ja viele von euch als Phoenix Wright. Praktisch das japanische Visual Novel Spiel, das so diese Genre in den Westen gebracht hat, wo es um Gerichtsverhandlungen geht und um Fälle, die man aufklärt. Und Miles Edgeworth ist einer der Charaktere in diesem Universum und der hat ein eigenes Spin-off bekommen 2009 für Nintendo DS. Und dann auch einen zweiten Teil, der nie erschienen ist im Westen, also nur in Japan erschienen ist. Und damit ist jetzt Schluss, weil es gibt jetzt die, ich muss mal nachgucken, wie genau der Titel heißt.
Die Ace Attorney Investigations Collection.
Collection. Und Collection heißt, es sind zwei Spiele, nämlich das erste und das zweite. Und damit das zweite zum ersten Mal auch im Westen veröffentlicht. Und wie ich annehme, auch komplett in Deutsch dann, weil das, was wir gespielt haben, war Deutsch. Wer die Originalspiele kennt, das ist halt ein Remake davon. Die Grafiken wurden verbessert. Man kann aber auch den alten Pixel-Look weiterhin spielen. Kann man im Optionsmenü einstellen. Wobei nicht alle Grafiken im Pixel-Look bleiben, weil ein paar, weiß ich nicht genau, nur vorliegen, zumindest in der Version, die ich jetzt gespielt habe, nur vorliegen in der hochauflösenden Grafik. Also es bleibt dann nicht komplett Pixel-Look.
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Upscale. Also manche Sachen sahen nicht so. Die Charaktere hat man alle neu gezeichnet, kann man klar sehen, die sehen richtig gut aus, weil die Hintergründe sind so automatische Upscales und das beißt sich so ein bisschen.
Wir wissen noch nicht, ob es fertig ist, vielleicht passiert da noch was, aber es war ein bisschen komisch. Ich glaube, also ein bisschen merkwürdig von der Art, und wenn man es eben im Pixel-Look spielt, springt das irgendwie auch so die ganze Zeit.
Aber gleichzeitig finde ich es aber super, dass es endlich mal für Nicht-DS rauskommt.
Genau, für PC auch. Ja. Also selbst auf PC kann man jetzt das spielen. Wer das Spiel nicht kennt, ist ein bisschen anders wie Phoenix Wright. Es ist tatsächlich Third Person, also man steuert Miles Edgeworth selber am Unfallort sozusagen.
Ja, ist witzig. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Miles Edgeworth und den anderen Ace Attorneys ist, dass es Third Person ist und man sieht tatsächlich halt rumlaufen und kann rumlaufen. Ich glaube, genau. In der Praxis ist es gar nicht so ein großer Unterschied.
Nee,
ob man jetzt auf dem kleinen Bildschirm rumläuft oder nicht, oder ob man jetzt direkt die Sachen anklickt, die man angucken will, nicht so ein Riesenunterschied, oder?
Ich weiß nicht, wie groß die Location ist. Hast du Miles Edgeworth gespielt?
Ich habe es damals gespielt, aber es ist, wie gesagt, 2009. Ja. Ich fand es richtig gut, aber es ist halt 15 Jahre her.
Ja. Die Ace Attorneys sind alle klasse, glaube ich. Da kann man immer.
Ich habe auch schon mal gesagt, das zeigt, wie viel gutes Storytelling dann bringt, weil wenn die Geschichten geil sind, dann kannst du das 100-mal neu rausbringen. Und das macht Capcom jetzt schon seit Jahren. Es funktioniert aber trotzdem. Ne? Ja. Genau, wir haben ein bisschen reingespielt. Wie gesagt, ein bisschen schade fand ich, dass man zwischen Pixel Art und hochauflösend nicht im Spiel hin und her schalten kann, sondern man muss dann aus dem Spiel rausgehen und speichern und dann irgendwie umschalten. Aber es ist jetzt vielleicht ein kleines Manko. Ansonsten, was passiert halt im Spiel? Man untersucht also man ist Staatsanwalt, man untersucht verschiedene Tatorte, indem man halt Close-Ups anguckt und dann verschiedene Beweise einsammelt, verschiedene Gedanken auch sammelt. Es ist jetzt nicht nur, dass man Gegenstände sammelt, sondern eben auch, was fällt einem dazu ein? Und hat praktisch eine Art Gedankeninventar und auch ein Inventar, wo man Profile sammelt von Menschen. Und dann kann man so Hypothesen erstellen. oder Ideen, was passiert sein könnte, indem man halt auch die verschiedenen Gedanken, die man hat, dann zusammenbaut, wie so Puzzleteile. Und wenn die halt richtig zusammenpassen, dann praktisch hat man das gelöst und hat eine neue Idee, die man dann, was weiß ich, dem Gerichtsmediziner melden kann zum Beispiel. Das sind immer coole Fälle, eigentlich so, die Capcom da macht, sehr gut geschrieben. Ja, und alle, die Fan von der Serie sind und endlich mal den zweiten Teil von Miles Edgeworth spielen wollen, haben jetzt die Chance dazu. Wir glauben, es soll dieses Jahr noch rauskommen, aber ganz sicher sind wir nicht, haben wir jetzt nicht näher nachgeschaut.
It could, wenn it could.
Was?
It could, wenn it could.
Achso, it could, wenn it could, ja, ja. Ja, passt schon.
Kommt es auch für Steam Deck?
Nein. Das war's, glaube ich, eigentlich, oder? Was wir
ja, wir hatten noch das Beyond the Journey, Beyond the Edge of the World.
Ach, das
auf dem Schiff.
Richtig.
Ja, das hatten wir auch noch. Beinahe vergessen.
Das hast du gespielt, Jan.
Das ist etwas, was einem Staatsanwalt nicht passieren darf.
Genau, das ist so ein...
Einspruch. Wir hatten noch was. Bessere Überleitung kriege ich jetzt nicht mehr hin. Genau, richtig.
Es ist so ein Mystery Science Fiction Indie-Game, was... Ich glaube, es ist ein Kameramann, der sich gedacht hat, ich habe auch mal Lust, Spiele zu machen. Okay. Und da bringe ich natürlich einiges mit in Sachen cinematografisches Hinterwissen. Es spielt alles auf einem relativ kleinen Boot, also es ist keine große Location. Man muss so ein bisschen Science-Fiction-lastiges Rätsel lösen, wo man mysteriöse Wellen einfängt auf dem Boot, weil es in Seenot geraten und das Wetter ist ganz schlimm. Und da muss man eben drei Stellen finden mit so einem Auffanggerät, Wellenauffanggerät. und da so Dinge abstellen, die halt dann so ein Portal in der Mitte öffnen.
Teilweise hat mich das auch ein bisschen an Obra Dinn erinnert, so diese,
ja.
Wie aus der Vergangenheit Stellen, wo man was machen muss oder so.
Ist auch so Echtzeit 3D, aber gepixelt und dann schwarz-weiß. Da ist man dann schon ein bisschen da dran. Spielerisch nicht, aber ist der Stil, ja.
Genau. Und was ich cool fand, war dieser Grafikeffekt von dem Regen auf der Kamera. Da hast du teilweise sehr verschwommen nur gesehen, die Grafik und so. Also es war richtig cool gemacht. Der Entwickler ist, glaube ich, so ein richtiger Solo-Entwickler, der alles selber macht, oder?
Ja.
Also, hat einen coolen Eindruck gemacht. Ich habe nur zugeguckt, aber...
Ja, das zweite Rätsel im Grunde, was in der Demo dann drin ist, ist so ein Physikrätsel. Also man hat ein Seil und muss das irgendwie benutzen, um einen gebrochenen, zerbrochenen Mast...
von einer Luke wegzuziehen.
Genau, ja.
Genau, und da hast du relativ lange rumprobieren müssen.
Da muss man erstmal den richtigen Winkel finden, ja.
Genau. Man muss mal irgendwie noch um die Rolle rum, dass der Winkel passt und so. Aber das wird einem schon ein bisschen so angedeutet, dass hier muss man was machen und da, aber was genau, das muss man dann schon noch selber rausfinden.
Ja, ist auch sehr atmosphärisch, der Sound ist auch gut. Die Demo, die wir gespielt haben, ist gerade aktuell auf Steam. Also die könnt ihr auch gerade jetzt runterladen und das Spiel mal ausprobieren.
Genau, so Gamescom-exklusive Demo, die bleibt jetzt so eine Woche noch drauf, hat er gemeint, und dann nimmt er sie wahrscheinlich wieder runter, weil das ja doch relativ früh alles ist. Und dann, wenn es dann fertig ist, dann gibt es dann wieder einen Push, irgendwie Steam Next Fest oder so, hat er gesagt, da will er, glaube ich, nochmal.
Ja, ist, glaube ich, nichts, was dieses Jahr
fertig ist. Nee, nächstes Jahr, genau.
Und was geht's dann inhaltlich? Oder was ist ist das jetzt ein Krimi-Fall oder?
Das war ein bisschen unklar, so ein bisschen Mystery. Was ist? Warum ist auf dem Schiff? Und was ist hier los?
Okay, also hat sich irgendwie selber auch ein Tonband gesprochen und das hast du dir dann anhören müssen, um dich wieder dran zu erinnern, um was es geht. Irgendwelche Zeitanomalien oder irgendwas?
Ja, ja.
Genau. Also
Zeitanomalien oder Aliens. Vielleicht auch ein Fluch.
Nee, also
das Fluch übrigens ist etwas, was wir uns auch angeschaut haben. Wir waren nicht bei Charles Cecil.
Also angeschaut würde ich es jetzt nicht nennen. Wir haben statt Charles Cecil getroffen und Charles Cecil hat uns angeguckt und wir haben Charles Cecil angeguckt und wir wussten alle, wir kennen das Spiel. Da haben wir einfach so ein bisschen geplaudert. Ich glaube, Baphomets Fluch Reforged ist gerade das große Thema bei ihm. Das kommt raus nächsten Monat, glaube ich. Für
im Kickstarter. September.
Ja.
Es kommt viel im September raus.
Wir haben ja jetzt August, von daher ist das der nächste Monat.
Tatsache. Ich habe mal geguckt, also Miles Edgeworth kommt auch im September raus und ich glaube, wir haben viele Spiele im September. Also alle nach der Gamescom, da passiert einiges. Genau, also dann ist das ja eigentlich auch schon quasi im Kasten, der ganze Titel.
Ja, der ist im Kasten.
Das heißt, die Kickstarter bekommen das vermutlich bald, die Kickstarter-Bäcker.
Das ist das erste Bufferman-Fluchspiel, ist super hochauflösend, 4K, sieht super knackig aus. Man kann das Spiel auch umstellen zwischen alt und neu. Und wenn man das macht, dann ist man erstmal schockiert, wie wenig Pixel das damals alles hatte.
Wo ist damals, so, im Kopf so, sieht es so aus? So wie extrem hochwertig, ja, ja. Was ja damals als Super VGA-Titel doch ja. eher ungewöhnlich noch war.
Ja, ja.
Und mit den vielen Animationen und dem Introfilm und so, das war schon was Besonderes. Und jetzt denken wir, ja heute sieht es dann doch ein bisschen sehr grob aus.
Ja, ja. Und die eine Mechanik, die er vorgestellt hat, war die Hilfemechanik. Könnt ihr bei uns in den YouTube-Shorts auch sehen. Und die ist eben gemacht für Leute, die sich nicht so mit Adventures auskennen, die vielleicht neu im Genre sind und die ein bisschen Unterstützung brauchen. Und da kann man eben das so einstellen, das Spiel, dass da, wo man jetzt gerade was machen muss, um weiterzukommen, da funkelt es so ein bisschen und es fängt so leicht an und wird ein bisschen deutlicher über die Zeit. Und dann weiß man eben, ah, da ist was, da müsste ich mal gucken.
Das ist auch so ein klassischer Trend, ne? Haben wir auch bei Amazon auch gesehen, ne? Da gab es zum Beispiel auch zwei Spielmodi jetzt, ne?
Also genau, gerade das klassische den Explorer und den Adventure-Modi.
Genau, also da konnte man sogar das Spiel noch erleichtern und das kann man jetzt auch bei Bufferman's Fluch gibt es eben auch sowas zum Einschalten. Man muss es aber nicht nutzen, sondern man kann das ganz klassisch auch spielen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja. Leute haben auch gefragt, was mit Bufferman's Fluch 6? Und da gibt es heute nichts Neues zu. Ich glaube, aktuell will er einfach Bufferman's Fluch 1 rausbringen und erfolgreich machen. Und wenn das raus ist, hören wir, glaube ich, mehr über Bufferman's Fluch 6.
Denke ich auch. Zur Party versucht er zu kommen. Wer Charles treffen will, besser früh dran sein als zu spät.
Ja, ich glaube, er muss früh los bei der Party.
Ich glaub, 8 muss er zum Dinner mit jemandem. Und deswegen
war letztes Jahr, glaube ich, auch so. Genau, da kann man, glaube ich, nach dem Dinner dann, aber nur ganz kurz. Diesmal versucht er früher zu kommen und dann ist für alle, die halt früh dran sind, ist gut.
Ja.
Prima. Ausgefüllter erster Tag. Wie war euer Eindruck sonst so von der Messe?
Es war ein bisschen leerer als den letzten Mittwoch, den ich miterlebt habe. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich bin glaube seit 2019 nicht mehr gewesen.
Also, leerer von den Besuchermengen?
Ja, genau. Okay. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht die komplette, dass weniger Presse da war.
Ja, verstehe ich ja. Also wenn man mal guckt, dass wir ja auch nicht mehr relevant sind dann für die Gamescom, dann wir mussten uns ja reinmogeln diesmal.
Ja, die haben wahrscheinlich gar keinen reingemogelt.
Die haben einfach keine Presse mehr akkreditiert, glaube ich.
Hier GameStar und IGN und das war's.
GameStar und IGN? Es gibt GameStar?
Ich weiß ja nicht, wer macht denn heutzutage Presse? Wie heißen die denn heute alle?
Ich glaube, die heißen irgendwie so, weiß nicht genau, ist das nicht so YouTuber oder sowas?
Also YouTuber.
Ich glaube
Streamer. So.
Streamer. Ja. Tom Scott.
Tom Scott. Ja, also nee, genau. Ja, also ich meine, Jan und ich sind dann noch ein bisschen durch die Entertainment-Hallen durch und die sind auch, ist nicht mehr, man merkt es nicht mehr so voll. Es gibt auch insgesamt so ein bisschen so den Eindruck, dass alle sagen, oh, gerade ist die Stimmung so lala.
War, glaube ich, auch nicht. Die Tickets waren auch, glaube ich, nicht alle komplett ausverkauft.
Samstag war ausverkauft.
Ja, aber jetzt die für den ersten Tag jetzt
hier. Nö, ich glaube, das...
Die waren relativ teuer, 65 Euro oder so, für den...
Also von daher, wie immer, jeder, der gerne Indies und Adventure spielt, der ist in Halle 10 gut aufgehoben und ich glaube auch weiterhin gut, da ändert sich jetzt nicht viel, aber ich glaube so bei den Majors, Nintendo und Sony ist nicht da, nicht mal Netflix ist da und dann Halle 8 war heute komplett zu.
Das ist, glaube ich, da, wo gestern die Opening
Night. Genau, war. Ja. Die soll aber dann aufmachen irgendwann. Mal gucken. Also wenn ihr bei der Gamescom sein solltet, ab morgen, schreibt gerne in die Kommentare rein. Also ab Donnerstag oder auch an anderen Tagen, schreibt gerne rein, wie ihr es findet.
Also für Adventure-Fans, Halle 10.2 lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es durchaus noch einige Adventures, die man da spielen kann. Nicht nur das, was wir bisher vorgestellt haben.
Ja, ich glaube, das ist der Tipp, den man eigentlich immer geben
kann. Jedes Jahr.
Alle 10, 2.
Wir sollten das Indies einmal aufnehmen und immer einfach reinschneiden.
Die Indies und im Retro-Bereich gibt es auch...
auch viele.
Was war es? A Twisted Tale und Adventures of Brian Scott gab es da zum Beispiel. Das schauen wir uns auch noch an.
Ja, und Halle 10.1 gibt geilen Waldmeister Energy Drink.
Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Schade.
Ja, musst du mal. 10.1.
Musst du mal.
Unten rechts.
Ja. Das sind die wichtigsten Informationen.
2 Euro für einen großen Becher, 10 Euro für 24 Beutel. Ich bin schon abhängig von dem Zeug.
Hast du schon komplett voll gekauft, oder?
Ja, vielleicht können wir die überzeugen, dass sie morgen Werbung buchen im Podcast. Okay, also, guck mal, weißt du umsonst.
Guck mal, ja, hervorragend. Schauen wir morgen nochmal vorbei. Sehr gut, haben wir schon ein Ziel. Ja, wunderbar, dann hören wir uns morgen wieder. Wir werden uns morgen weiterhin umgucken, beziehungsweise ihr, ich habe nicht so viel Zeit morgen. Und dann gucken wir.
Ja, und dann sprechen wir uns wieder. Hi auf Waldmeister.
Genau. Wir nehmen einen mit und trinken ihn live im Podcast.
Ja.
Sponsored by, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Irgendwie
Waldmeister Energy.
Das sagen wir dann, wenn sie uns bezahlt haben.
Genau, ja.
Ja, genau.
Sag ich euch morgen, hoffentlich.
Ja, genau. Na dann. Ach ja, genau. Und danke an alle Sponsoren. Wir müssen die, erwähnen wir die einmal im Jahr. Ihr werdet noch erwähnt, suche ich raus. Vielleicht morgen oder spätestens am Freitag.
Das machen wir noch.
Genau, das kommt auf alle Fälle noch.
Kommt es auch für Steam Deck?
Nein. Na dann?
Alles klar, bis morgen.
Alles klar.
Bis morgen.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Adventure Treff, where the magic happens.
Lustig.